Wie investiere ich als 39-jährige Frau und Unternehmerin mein Geld? Falls dich das interessiert, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Next Move Podcast, dem Podcast für dein fortgeschrittenes Online-Business. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich fahre nächste Woche in den Urlaub. Und deshalb musste ich mir Gedanken machen, denn ich muss gerade 3 Podcast-Episoden auf einmal vorproduzieren, damit ich nicht nach dem Urlaub dann auch gleich in Stress gerate und eine neue Episode produzieren muss. Und ich habe mir gedacht, nachdem ja auch die letzten beiden Episoden, die Interviews mit Caroline Zahn und Kati Bonet, die so toll und so voller guter Tipps und Learnings waren, sehr, sehr lang waren, ist es ja vielleicht auch für dich ganz nice, wenn du eine kürzere oder 3 kürzere Episoden bekommst von mir. Und es trifft sich auch gut, weil ich eben aufgrund meines Urlaubs sehr viel vorproduzieren muss. Und falls du dich das fragst, wohin ich in den Urlaub fahre, ich freue mich schon mega drauf, denn ich werde ein paar Tage in London sein und danach geht's für uns nach Edinburgh. Dort werden wir nämlich eine Outlander-Drehorte organisierte Busreise machen. Und von uns aus wären wir da wahrscheinlich nicht drauf gekommen, also auf Outlander-Drehorte schon, aber nicht auf eine organisierte Busreise. Das machen wir mit meinen Eltern zusammen und da freue ich mich schon ganz, ganz doll drauf. Nächste Woche Mittwoch geht's los, beziehungsweise wenn du diese Episode hörst, quasi einen Tag danach. Und deswegen musste ich mir jetzt einfach überlegen, wie kann ich jetzt ein paar Episoden vorproduzieren und was kann ich Spannendes machen. Und ich habe zu diesem Thema nämlich ein Reel gemacht. Warum ich auf einmal Reels mache und in Social Media aktiv bin, darüber werde ich dann nächste Woche sprechen. Und ich habe ein Reel gemacht zum Thema, wie ich als 39-jährige Frau mein Geld investiere. Und das Reel kam ganz gut an. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich das hier im Podcast auch noch mal ein bisschen ausführen. Denn in dem Reel, das geht ja nur eine Minute, ist natürlich nicht wahnsinnig viel Information drin. Und wir starten auch gleich mal mit dem ersten Punkt. Vielleicht an der Stelle noch mal, es ist keine Empfehlung. Es ist einfach nur, wie ich es mache. Ich denke, wir sollten mehr über Geld reden, ganz grundsätzlich. Aber auch gerade wir Frauen, wir Unternehmerinnen sollten mehr über Geld reden. Und ich finde, es ist einfach wichtig und ich finde es auch immer spannend und inspirierend, wenn ich bei anderen höre, wie die das machen. Und deswegen, also was ich sage hier, es ist keine Empfehlung. Ich sage nicht, dass es jeder so machen soll. Ich sage nicht, dass es richtig ist, wie ich es mache. Ich sage nur, so mache ich es. Ich versuche so ein bisschen zu erklären, warum ich bestimmte Sachen wie mache. Aber natürlich kannst du dir dein eigenes Bild machen. Und es ist keine Empfehlung oder kein Rat. Es ist einfach nur, so mache ich es. Also, 5 Dinge, für die ich mein Geld ausgebe, für die ich ohne schlechtes Gewissen Geld ausgebe, beziehungsweise wie ich auch mein Geld investiere. Das erste sind ETFs. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig überraschend. Das hört man ja schon seit vielen Jahren, dass ETFs einfach eine gute Möglichkeit sind, sein Geld zu vermehren, wie man immer so schön sagt. Und ich habe bei Trade Republic, das ist mein Brokerage-App, habe ich ein Portfolio aufgebaut. Ich glaube, ich habe das angefangen so in der Corona-Zeit irgendwann. Möchte ich behaupten. Also ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube so 2021 irgendwie in dem Dreh. Und da habe ich, sage nicht genaue Summe, aber da habe ich aktuell ein mittleres 5-stelliges Portfolio und jeden Monat spare ich auf 2 verschiedene Sparpläne ungefähr 1.000 Euro, also ziemlich genau, exakt 1.000 Euro. Und davon sind, glaube ich, so 70% oder 80% der MSCI World und der Rest ist eben ein kleinerer ETF, der das Ganze so ein bisschen diversifizieren soll, weil wir ja im MSCI World sehr viel USA drin haben, ne? Und das andere ist dann quasi so ein bisschen, um dieses Klumpenrisiko abzufangen. Ich weiß, es gibt gerade auch in letzter Zeit sehr viel Informationen darüber, sehr viel Medienberichterstattung darüber, dass der MSCI World, MSCI World, dass der irgendwie nicht mehr sicher sein soll oder dass es so ein Klumpenrisiko gibt, weil da eben fast nur noch riesige US-Unternehmen drin sind oder die eben einen riesengroßen Anteil dieses ETFs ausmachen. Ich versuche mich damit nicht extrem viel zu beschäftigen, denn diese ETFs, die sind ja eh dafür da, um da lange drin zu bleiben, um gewisse Krisen dann auch auszusitzen und so weiter. Gleichzeitig habe ich ja auch noch einen ETF, der eben dieses Klumpenrisiko so ein bisschen abfangen soll, so ein Schwellenländer-ETF. Das ist die Art und Weise, wie ich es mache. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, ob das die perfekte Antwort auf die Frage ist, wie man mit ETFs umgehen sollte. Ich kann auch nicht raten, dass es andere auch so machen sollen, aber ich habe natürlich schon mit ein paar Leuten gesprochen und habe mich da ein bisschen informiert und habe auch mich informiert bei Finanzexperten und habe so gelernt, dass es so sinnvoll ist, das so zu tun. Und für mich ist das eine Möglichkeit, mein Einkommen zu investieren und so mache ich das eben im Moment. Also natürlich gibt es viele Leute, die da andere Meinungen haben, welche ETFs man nehmen sollte, welche man nicht nehmen sollte und so weiter, aber so mache ich es eben aktuell. Das zweite ist, ich habe zwei Eigentumswohnungen gekauft und zwar schon vor längerer Zeit. Das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt. Ich glaube, ich hatte sogar schon mal eine Podcast-Episode darüber, warum ich eine Eigentumswohnung gekauft habe oder wie meine Erfahrung war beim Kauf meiner ersten Eigentumswohnung. Ich müsste sie auch noch mal hören irgendwie, weil also gerade bei der ersten Eigentumswohnung, also es gab eigentlich bei beiden Käufen, gab es sehr merkwürdige Situationen und sehr komische Situationen und das war alles irgendwie in vielerlei Hinsicht doch anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Und die erste Wohnung habe ich, glaube ich, 2021 gekauft, glaube ich. Das hätte ich jetzt nochmal nachschauen müssen, also 20 oder 21. Und die hat 155.000 Euro gekostet und die zweite Wohnung habe ich vor 3 Jahren gekauft. Oder sind es jetzt erst 2 Jahre? Na, die zweite habe ich ein paar Jahre später gekauft. Und die hat 185.000 Euro gekostet. Ich habe für beide Wohnungen jeweils einen Kredit aufgenommen, weil das halt, so wurde mir gesagt, schlauer ist, als es gleich direkt zu bezahlen, was ich auch nicht hätte machen können. Also, aber es soll wohl nicht besonders klug sein, sondern es ist besser, wenn man eben einen Kredit aufnimmt. Und beide Wohnungen vermiete ich. Die sind ja beide auch bei mir in der Nähe. Das heißt, ich kann da auch hin, wenn irgendwas ist und so weiter. Und ja, das ist eben ein wichtiger Teil meiner Altersvorsorge. Das sind jetzt keine krassen Renditeobjekte, wo ich jetzt versuche, irgendwie da mein Geld extremst zu vermehren. Ich glaube, wenn man das machen möchte, dann sind Immobilien vielleicht aus meiner Sicht nicht die beste Variante. Aber es ist aus meiner Sicht eben ein recht sicheres Investment. Aber es ist natürlich eben auch mit Aufwand verbunden und mit Arbeit, weil ne, ich muss mich um die Wohnungen kümmern, ich muss Ansprechpartner sein, ich muss darauf achten, dass die Miete immer reinkommt. Ne? Ich habe jetzt auch bei der einen Wohnung leider eine rechtliche Auseinandersetzung mit einem Mieter. Ich muss am Jahresende immer die Betriebskostenabrechnung erstellen. Jetzt ist der aus der Wohnung, die ich vor 2 Jahren, glaube ich, gekauft habe, da ziehen jetzt schon wieder die Mieter aus. Das heißt, ich hatte einen Mieter drin, der war ein Jahr drin. Jetzt habe ich wieder einmal Mieter drin gehabt, die ein Jahr drin waren. Also ich habe so eine einjährige Mindestmietdauervereinbarung. Und in beiden Fällen, also beim ersten und beim zweiten Mieter, ziehen die jetzt nach einem Jahr schon wieder aus, was halt total doof ist. Und das heißt, ich muss die Wohnung jetzt in den nächsten Monaten wieder neu vermieten. Das heißt, ich muss wieder Anzeige schalten, ne, muss einen neuen Mieter auswählen, muss Besichtigung durchführen etc. Könnte ich dafür eine Hausverwaltung beauftragen? Auf jeden Fall. Aber das kostet natürlich Geld. Und die zweite Wohnung zumindest habe ich zu einer Zeit gekauft, als die Zinsen nicht mehr so günstig waren, sodass die Wohnung im Moment noch mehr kostet, als sie mir einbringt. Also da zahle ich im Moment sogar noch drauf tatsächlich. Und deswegen will ich da im Moment nicht eine Hausverwaltung einschalten oder so. Bei der anderen Wohnung, ich glaube, da bin ich minimal im Plus, wenn man jetzt von Sonderumlagen und solchen Sachen jetzt mal absieht, ne? Aber da könnte ich theoretisch irgendwann eine Hausverwaltung beauftragen, muss ich mal schauen. Aber im Moment mache ich das selber, weil solange die Miete regelmäßig eingeht und da alles soweit läuft, ist es jetzt auch keine wahnsinnig große Arbeit. Aber klar, wenn jemand auszieht, neu einzieht, neu vermieten, das ist natürlich immer Arbeit, keine Frage. Aber das ist vielleicht auch nochmal einen anderen Content wert. Meine Erfahrung mit meinen beiden Eigentumswohnungen. Du kannst gerne mal bei Spotify in die Kommentare schreiben, ob dich das interessiert, ob du das spannend findest. Ja, wofür ich auch Geld ausgebe, ohne schlechtes Gewissen. Das ist jetzt kein, also es ist schon ein Investment, aber kein Investment in etwas, was mir dann irgendwann mehr Geld bringen soll, sondern es ist einfach Investition in Reisen, in Erlebnisse. Ich habe schon mal in irgendeinem Newsletter erzählt, dass ich grundsätzlich sehr gerne Geld ausgebe für Reisen und für Erlebnisse. Ich habe jetzt ja auch schon 3-mal einen Teil des Winters auf Fuerteventura verbringen dürfen, was sehr, sehr, sehr schön war. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr nochmal schaffen. Dieses Jahr hat es ja leider nicht geklappt, weil mein Mann einfach arbeitstechnisch nicht konnte. Und ich hoffe, dass wir es nächstes Jahr nochmal machen können. Und einfach Erlebnisse, mal schnell an die Ostsee übers Wochenende oder mit meinen Eltern irgendwas Cooles machen oder jetzt die Reise nach UK. Ne? Ich habe ja gerade erzählt, dass wir ein paar Tage in London sind. Da wollen wir uns auch das Downton Abbey Schloss ansehen und in die Harry Potter Studios. Und dann geht es zu der Outlander-Drehorte-Busreise. Das ist auch alles nicht günstig. Und das sind aber Sachen für mich, die das Leben irgendwie lebenswert machen, weil man will ja auch jetzt leben. Also ich glaube, wenn ich eine Sache schrecklich finde, dann ist es, wenn Menschen immer sagen, ja, wenn ich alt bin, wenn ich in Rente bin, dann mache ich das alles. Nee, man muss jetzt schon Sachen machen, weil ansonsten das Leben kann jederzeit vorbei sein und was bringt es einem dann, wenn man die ganze Zeit wartet, ne? Also von daher investiere ich dort auch Geld, aber eben dann in mein eigenes Wohlbefinden, in mein Wellbeing, in schöne Lebenserfahrungen und schöne, einfach Erinnerungen zu schaffen. Und das ist mir auch wichtig, auch wenn das natürlich den Geldbeutel eher kleiner macht und nicht größer. Was aber mein Geldbeutel auf jeden Fall größer macht, sind Investitionen in Weiterbildungen. Also das ist auch etwas, worin ich regelmäßig und immer wieder auch investiere. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr, das hatte ich ja auch in einer Podcast-Episode erzählt, eine Ausbildung gemacht zum Business Coach bei der IHK Würzburg-Schweinfurt. Das war eine einwöchige Kompaktausbildung, die hat 2.900 € gekostet. Und dazu kamen natürlich noch Kosten für Anfahrt, Hotelkosten, Verpflegungskosten und die Zertifizierungsprüfung, für die ich auch nochmal anreisen musste und übernachten musste, hat auch nochmal 650 € gekostet. Da hatte ich aber den großen Vorteil, dass ich mir das zumindest die Ausbildungswoche über das Kompass-Förderprogramm fördern lassen konnte. Wenn du das spannend findest, dann hau einfach mal in die Kommentare bei Spotify. Dann kann ich dazu ja vielleicht mal eine Episode mit meinen Erfahrungen machen. Denn wenn man dieses Programm nutzt und gefördert wird, dann bezahlen die tatsächlich 90% der Weiterbildung bzw. Ausbildung. Allerdings zahlen die keine Hotelkosten, Transportkosten, Verpflegung. Die zahlen halt wirklich nur diese Ausbildungskosten und auch die Zertifizierungsprüfung. Das musste ich alles selber bezahlen. Also ich habe da trotzdem noch ordentlich Geld gelassen. Aber trotzdem ist es natürlich sehr, sehr cool, dass es möglich ist. Und das ist jetzt aber auch das allererste Mal, dass ich sowas überhaupt in Anspruch genommen habe, weil ich früher gar nicht wusste, dass sowas überhaupt möglich ist und dass es sowas gibt. Also ich wusste, dass es sowas gibt, aber ich wusste nicht, dass ich dafür bestimmte Sachen mich qualifiziere und das nutzen kann. Und in dem Fall hat das aber tatsächlich geklappt und da warte ich jetzt auf die Auszahlung. Es hat ewig gedauert, bis ich endlich dann mein Antrag bearbeitet wurde auf Auszahlung. Und ich habe jetzt vor ein paar Wochen irgendwie die Info bekommen, dass es jetzt, dass der Antrag bearbeitet wurde und dass alles durchgegangen ist. Dann gibt es jetzt noch so eine Rechtsbehelfsbelehrungswiderspruchs, was weiß ich, was Frist. Und wenn die abgelaufen ist, dann kriege ich das Geld wieder. Das heißt, es ist ein Vorstrecken. Also ich musste das Geld vorstrecken und bekomme jetzt da einen Teil eben wieder. Und das ist auch sehr cool. Und ansonsten investiere ich immer wieder in Kurse, in Coachings. Ich habe zum Beispiel auch einen Coach, mit dem ich oder eine Coachin, mit der ich mich aktuell einmal im Monat treffe. Das sind auch immer so roundabout 150, 180 € netto. Ich habe auch vor kurzem einen Online-Kurs gekauft, nämlich die Yep Challenge von Jessie Jean. Das werde ich auch in einer der nächsten Episoden thematisieren, weil das auch etwas ist, was mich gerade extrem beschäftigt. Und ja, also Weiterbildung finde ich extrem wichtig, Geld in Weiterbildung zu investieren, denn es macht uns schlauer, es macht uns besser, es hilft uns bei unserer Weiterentwicklung und im besten Fall investiere ich immer Geld so in Weiterbildung, dass diese Weiterbildung dann mir natürlich langfristig wieder mehr Geld bringen, logischerweise. So, dann noch einen weiteren Punkt. Ich glaube, es wären sogar mehr als fünf. Und zwar es kommen noch zwei Sachen, die so ein bisschen unter ferner liefen sind. Dann sind es sogar sechs. Nämlich, fünftens wäre Edelmetalle. Ich habe vor vielen Jahren, das ist schon ewig her, habe ich tatsächlich mal einiges an Gold und Silber gekauft. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel das sind. Das sind ein paar tausend Euro. Das ist gut untergebracht. Und keine Ahnung, also ich habe damals, ich glaube, das war so 2008, als diese Finanzkrise irgendwie war. Ich glaube, damals habe ich das gekauft oder kurz davor oder kurz danach, ich weiß nicht mehr. Und habe seitdem auch nie wieder, ich glaube, ich habe irgendwann mal einen kleinen Teil verkauft, weil ich Geld haben wollte. Das war noch, bevor ich mein Business gestartet habe. Und ansonsten, der Rest ist halt gut untergebracht und liegt irgendwo rum für den Fall der Fälle. Wie auch immer dieser Fall aussehen soll. Ich bin jetzt kein Prepper oder ja, ich bin auch niemand, der jetzt damit rechnet, dass morgen die ganze Welt untergeht und wir dann alle irgendwie von unseren Goldbarren was abkratzen müssen, um zu bezahlen oder so. Aber Diversifikation sagt man ja immer. Also ein Teil seines Geldes soll man ja immer, sein Geld diversifizieren und das versuche ich damit eben auch. Ob das so richtig ist, ob das Sinn macht, ich habe keine Ahnung. Aber ein Teil Edelmetalle habe ich tatsächlich. Und was auch noch etwas ist, worin ich investiert habe, also ich kaufe jetzt aktuell keine Edelmetalle mehr. Ich will nur sagen, ich habe mal welche gekauft und die sind gut untergebracht, aber im Moment, ich mache das jetzt nicht regelmäßig oder so, ne? So wie ich ETFs regelmäßig bespare. Und der letzte Punkt nämlich noch, ich habe noch eine Basisrente und das ist auch so ein Ding, ich habe diese Basisrente vor zig Jahren abgeschlossen, hat mir meine damalige Finanzberaterin dazu geraten, mittlerweile bin ich nicht mehr sicher, ob das so eine gute Anlageform ist und ich weiß, da hat jeder eine andere Meinung zu, es gibt Finanzberater, die empfehlen es gibt Finanzberater, die sagen, man soll es nicht machen und je nachdem, ob du eine Basisrente hast oder nicht, wirst du da auch deine eigene Meinung dazu haben. Ich kann dir nur sagen, ich habe jahrelang in diese Basisrente eingezahlt, ich habe ganz ganz oft auch am Jahresende nochmal eine Sonderzahlung gemacht, um auch dann eine möglichst hohe Steuerersparnis zu haben, weil man kann ja diese Vorsorgeaufwendungen auch absetzen und so weiter. Und dann kriegt man bei der Steuer dann eben wieder Geld zurück. Das Ding ist nur, ich habe mich vor ein paar Jahren mal hingesetzt und habe mir mal ausgerechnet, was mich diese Basisrente, wie viel Gebühren ich da zahle und wie viel Rendite ich rausbekomme. Und es ist tatsächlich so, das war so krass zu sehen, dass bei meiner Basisrente die Kosten, die diese Basisrente an Gebühren verursacht, mehr ist als die Rendite, die sie rausgekriegt haben. Ja, und ich habe jetzt keinen, also es gibt da verschiedene Varianten, ob man sehr risikobereit ist oder nicht so risikobereit, ne, was sie dann mit dem Geld machen und so weiter. Und ich habe da so ein mittleres Ding eingestellt. Also ich bin jetzt kein, habe da keine super konservative Wahl getroffen. Und so, ne, trotzdem ist die Rendite super gering, viel geringer als bei meinen eigenen ETFs in meinem Trade Republic Portfolio. Und die Gebühren viel höher als das, was die an Rendite erwirtschaften. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die mich extrem an diesem Basisrentenvertrag stört. Ich kann sie nur an meinen Ehepartner, wenn ich vorzeitig versterbe, kann ich das Geld nur an meinen Ehepartner weitergeben oder an meine Kinder. Ich habe weder einen Ehepartner, ich bin nicht verheiratet. Wir sind zwar schon seit, weiß nicht, 2008 bis 2026, kannst du dir ausrechnen, wir sind schon super lange zusammen. Wir leben wie in einer Ehe, wir haben bloß nie geheiratet und haben das auch eigentlich nicht vor. Und ich habe auch keine Kinder. Das heißt, wenn ich hops gehen sollte, bevor mein Renteneintritt ansteht, behalten die das Geld halt einfach. Und das denke ich mir so, es kann doch nicht sein. Ich empfinde das eine wahnsinnig krasse Diskriminierung von Nicht-Verheirateten. Ich finde es einfach unglaublich. Also mir fehlen da wirklich die Worte. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das damals ein Thema war, als meine damalige Finanzberaterin mir das empfohlen hat und wir das abgeschlossen haben. Es kann sein, dass sie, weil sie vielleicht auch aus einer anderen Generation ist und so, vielleicht noch gedacht hat, dass ich noch heiraten würde, weil ich habe diesen Vertrag jetzt schon eine ganze Weile und ich war da eben noch deutlich jünger als jetzt. Und vielleicht hat sie gedacht, naja, die wird schon irgendwo noch heiraten. So, keine Ahnung. Aber das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, ich habe keinen Bock, da jetzt jedes Jahr 10.000, 20.000 Euro einzuzahlen. Und wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, dann stecken die sich das Geld in die Tasche. Das kann doch nicht der, also sorry, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich tatsächlich diesen Vertrag, ich glaube schon vor 2 Jahren oder so, beitragsfrei gestellt. Man kann den nicht einfach kündigen, aber man kann ihn beitragsfrei stellen. Und ich habe dann gesagt, okay, also erstens höhere Gebühren als Rendite, zweitens beschissene Rendite, drittens, wenn ich hops gehe, kann ich das Geld nicht mal irgendwo irgendwem geben, weil ich nicht verheiratet bin und keine Kinder habe. Also ergo, warum sollte ich da noch einzahlen? Jetzt gibt es einige, die sagen, naja, aber da hast du ja eine Steuerersparnis jedes Jahr und kriegst dann bei deiner Steuererklärung Geld zurück. Und ja, das mag sein, ob das jetzt aber so viel ist, dass es sich dann trotzdem lohnt, das auf trotz der Nachteile, die ich gerade genannt habe, weiter zu besparen. Also ich habe für mich jetzt erstmal entschieden, nein. Sollte ich meine Meinung ändern, kann ich ja jederzeit diesen Vertrag wieder besparen, aber das tue ich eben aktuell nicht mehr. Aber ich habe eine Zeit lang dort eingezahlt und da liegt auch einiges an Geld schon drin, deswegen wollte ich es hier einfach nochmal mit aufzählen. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, ich würde das jetzt hier aber auch nicht sagen. Von daher einfach nur für dich als Info, falls du so eine Basisrente hast, bei mir war das dieses Allianz Index Select oder so heißt das, dann prüf das mal für dich und prüf das mal für dich, ob das so ist, wie du das haben willst. Also bitte nicht falsch verstehen, ich bin keine Finanzberaterin. Ich will jetzt nicht sagen, stell das beitragsfrei, überhaupt nicht. Das muss jeder wirklich für sich selber wissen. Ich sage nur, falls du sowas hast, hast du über die Sachen, die ich gerade genannt habe, schon mal nachgedacht und guck da mal in deinem Vertrag nach, wie das bei dir vielleicht geregelt ist und gegebenenfalls rechne dir das mal aus, ob du wirklich so eine hohe Steuerersparnis hast und informier dich einfach darüber und vielleicht gibt es ja bessere Möglichkeiten, dieses Geld anzulegen, keine Ahnung. Der große Vorteil an so einer Basisrente, wie mir gesagt wurde, ist ja, dass man praktisch dieses Geld, man kommt an dieses Geld nicht ran. Kann man jetzt als Vor- oder als Nachteil betrachten. Es ist natürlich ein Vorteil insofern, als dass, selbst wenn die Welt untergeht, würde ich an dieses Geld nicht rankommen. Und das garantiert mir natürlich in der Rente nachher auch einen gewissen monatlichen Auszahlungsbetrag. Weil wenn ich an Geld immer rankomme, dann besteht ja theoretisch die Möglichkeit, dass ich, wenn ich irgendwann sage, boah, ich habe jetzt Bock auf eine Weltreise, dass ich einfach das ganze Geld nehme und meine Altersvorsorge ist futsch. Geht bei einer Basisrente halt eben nicht. Da kommt man nicht an das Geld ran. Und da sagen eben einige, das ist gut, weil dann hast du auf jeden Fall im Alter dann einen Teil, den du jeden Monat bekommst, wo du eben nicht, den du nicht vorher versaufen kannst oder keine Ahnung, aber den du halt nicht vorher ausgeben kannst. So, ja, kann man so und so sehen. Genau, das sind so die Sachen, für die ich Geld ausgebe, beziehungsweise wie ich mein Geld auch investiere. Und mich würde sehr interessieren, schreib es gerne mal in die Kommentare, in was investierst du dein Geld, wie bist du da aufgestellt, würde mich echt interessieren. Ich glaube, wir müssen mehr darüber reden, insbesondere wir Frauen, aber auch einfach ganz generell wir Selbstständigen, weil ich einfach finde, dass wir zu wenig darüber sprechen, weil ich finde, dass wir auch zu wenig so über unsere persönlichen Finanzen sprechen, weil ich habe neulich mal bei Instagram eingegeben, Finanzen, und habe geguckt, was ich da so bekomme, und meistens kriegt man dann irgendwelche Reels oder Videos von irgendwelchen Finanzgurus und Finanzbildungsaccounts, auch alles gut und schön, aber mich interessiert halt, wie machst du es denn persönlich? Also wie sind deine persönlichen Investitionsstrukturen? Wie hast du dein Geld angelegt? Wofür gibst du dein Geld aus? Muss ja keine Summen nennen, aber ne, dass wir uns über unsere persönlichen Finanzen auch austauschen und dass eben nicht nur Finanzcontent da draußen gibt von sogenannten Finanzexperten, sondern dass man eben auch wirklich aus dem Alltag, aus dem echten Leben eben über Geld spricht und darüber, ja, wie wir unser Geld anlegen, wie wir mit Geld umgehen, wofür wir unser Geld ausgeben etc. Und ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du hast da vielleicht für dich den ein oder anderen Aha-Moment gehabt. Wie gesagt, schreib mir gerne bei Spotify in die Kommentare, ob du mehr nochmal über dieses Förderungsthema hören willst, ob du mehr zum Thema Eigentumswohnungen hören willst, ob du überhaupt mehr Finanzcontent hier im Podcast möchtest oder ob du sagst, nee, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Und ja, wie du das auch mit deinen Finanzen machst, fände ich sehr, sehr spannend. Und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.